SWR 2 Leben.
Der Vater war 5 Jahre im Krieg, erzählte aber nichts aus dieser Zeit. Und der Sohn wollte davon auch nichts hören. Erst als Heinrich Germer die 80 überschritten hatte, holte er seine Kriegsfotos hervor und begann dem Sohn und später auch in Vorträgen und Büchern von seinen schweren Erlebnissen zu berichten. Als die Nationalsozialisten 1933 in Deutschland an die Macht kommen, gehört Heinrich Germer zur Jugendgruppe einer evangelischen Kirchengemeinde.
Da bin ich 1930 als Schüler da eingetreten in die Jungschar der Friedensgemeinde.
Die Gemeinde steht damals schon unter dem Einfluss der Nationalsozialisten.
Da hatten wir auch so eine kleine Uniform, so eine Tracht nannten wir das ja damals, mit so einem Eichenkreuz hier dran. Und dann sind wir mit der Jungschar sind wir dann mal 4 Wochen auf Amrum gewesen. Dann haben wir Radtouren gemacht. Und dann plötzlich 1933, da kam dann der Umschwung. Also Ende des Jahres, also Oktober, November, da wurde das aufgelöst. Also Jugendorganisationen gab es nur noch, die Hitlerjugend. Auf einmal war ich Hitlerjunge. Von wegen, unsere Fahne flattert uns voran, in die Zukunft ziehen wir Mann für Mann, wir marschieren für Hitler durch Nacht und durch Not mit der Fahne der Jugend für Freiheit und Brot. Das haben wir gegrölt damals. Das habe ich noch im Kopf, weil wir die so oft gegrölt haben. Und da kamen wir uns auch noch ziemlich wichtig vor dabei. So ein Quatsch. Oder Jugend, wir sind der Zukunftssoldaten. Jugend, Träger der kommenden Taten. Ja, durch unsere Fäuste fällt, was sich uns entgegenstellt. Das kommt dann auch durch die Gemeinschaft der Kameraden und so. Will auch keiner zurückstehen und keiner will als Schwächling dastehen gegenüber den anderen. Mit Begeisterung wurden solche Lieder gesungen. Wir waren ja noch Kinder praktisch. Ich hatte ja einen Freund, der wohnte in der Wenzstraße gegenüber bei uns.
Ein Foto zeigt die beiden, wie sie auf dem Sofa sitzen. Sie mögen 13 oder 14 Jahre alt sein und halten sich gegenseitig an den Schultern. Es ist eine fast zärtliche Geste.
Sie hat sich freiwillig zur SS gemeldet. Er meinte wohl nur, was für ein Held er denn ist, so ungefähr. Und der ist dann auch gleich gefallen in Russland. War auch in meinem Alter, auch 19 Jahre alt. Ja. Wir betrachteten das denn erstmal als Abenteuer und so. Aber das Abenteuer ist uns dann nachher schnell vergangen. Die Euphorie, die verschwand dann, wie uns die ersten Kugeln um die Ohren flogen und wie wir im Feuer der Stalin-Orgel lagen, da hatten wir nur noch Angst. Da hatten wir nur Angst.
Germers Eltern besitzen eine Gärtnerei und einen Blumenladen in Bremen. Und auch Heinrich wird Gärtner. 1940, gerade 19 Jahre alt, wird er zur Wehrmacht eingezogen und bald nach Dänemark geschickt, das besetzt ist.
Hier in Deutschland war damals alles rationiert und in Dänemark war alles frei. Da konnten wir Butter nach Hause schicken und auch Wurst. Und wir konnten da ins Café gehen, Kuchen mit Schlagsahne essen. Das haben wir dann natürlich auch ausgenutzt.
Ein Foto zeigt ihn mit einem anderen Jungen. Die Uniformjacken sind ihnen zu weit. Eine große Blechkanne steht vor ihnen. Kuchenstücke liegen auf den Tellern. Beide schauen verlegen. Der Krieg scheint harmlos.
Und dann wurde alles verladen, Geschütze, Fahrzeuge, alles auf Waggons mit einem unbekannten Ziel. Wir wussten nicht, wo es hinging.
»1941 überfällt die deutsche Wehrmacht die Sowjetunion. Schon Wochen zuvor wartet Germers Einheit an der Grenze zu Litauen, das damals zur Sowjetunion gehört.
Da haben wir in Zelten geschlafen, in einem Waldgebiet in der Nähe der litauischen Grenze. Abends haben die uns zusammengeholt. Das heißt, heute Nacht um 3 marschieren wir hier über die Grenze nach Litauen rein. Da war eine Brücke. Die mussten wir sichern. Dann sind wir dann nachts los und haben diese Brücke gesichert, haben da unsere Panzerabwehrkanonen aufgestellt und dann sind denn die ganze Nacht Panzer über diese Brücke gerollt.
Von Litauen geht es für den jungen Soldaten weiter nach Lettland.
Die ersten Tage, wie wir in Lettland waren, da kam plötzlich ein Zivilist und sagt, da in der Scheune, da liegt ein Russe. Der Feldwebel, der ist denn mit mir da rein und da lag so ein junger Soldat, ein russischer Soldat, der lag da im Heu. Und dann nahm der Feldwebel seine Maschinenpistole und schoss den jungen Mann in den Kopf. Das war am dritten oder vierten Tag war das. Das habe ich nie vergessen.
Die Sache, die habe ich früher gar nicht gewusst. Die hat er mir dann irgendwann mal erzählt. Ja, ja, das hat ihn schwer beschäftigt.
Reinhard Germer, Heinrichs Sohn, 63 Jahre alt, gelernter Elektriker, seit kurzem Rentner.
Früher haben wir gar nicht über sowas gesprochen. Mein Vater hat mir erzählt, als er aus dem Krieg kam, hätte er gerne Leute gehabt, mit denen er darüber hätte sprechen können, hat aber keine gefunden. Weil damals ja keiner darüber sprechen wollte oder das allgemein verdrängt wurde. Und in der Familie wurde darüber überhaupt nicht gesprochen. Und ich persönlich wollte da auch nichts von wissen. So war es halt, ja.
Dieses Bild, dieser junge Mann da, wie das Blut da übers Gesicht lief, das habe ich nie vergessen. Dieser Feldwebel im Zivilberuf hat ja orthopädische Schuhe hergestellt. Der kam aus der Lüneburger Heide, Fallingbostel. Da wohnte der irgendwo jedenfalls. Da kam nichts nach. Der hat nachher sogar noch mal eine Beförderung gekriegt. Also man stumpft ab dagegen, je länger man in diesem Salat da drin ist. Aber wenn es einen persönlich antragen geht, dann hat man immer noch Angst. Ich habe immer bis zuletzt immer Angst gehabt. Man stumpft nur dagegen ab, wenn man das bei anderen sieht.
Heinrich Germer schreibt nach Hause.
Russland, 21.07.1941. Liebe Mutti, du wirst dich doch sicher noch an meinen Kameraden Heldberg entsinnen, der im Winter mal bei uns war. Der ist nun auch gefallen, hat einen Granatsplitter in die Brust bekommen. Außerdem hatten wir noch zwei Verwundete.
Germer trägt eine kleine Kamera in der Brusttasche seiner Uniform und schießt unzählige Fotos. Viele veröffentlicht er als alter Mann in zwei Büchern. Beim Vormarsch nach Leningrad nimmt er zum Beispiel einen ausgebrannten sowjetischen Panzerspähwagen auf, mit dem verkohlten Körper des Fahrers im Vordergrund. Auch zerschossene sowjetische Panzer lichtet Germer ab und die Leichen ihrer Besatzungen. Fotos von zerstörtem deutschen Kriegsgerät oder gar von toten Wehrmachtssoldaten dürfen nicht in die Heimat geschickt werden. Zunächst kommen auch nur wenige deutsche Soldaten ums Leben.
In Lettland, da war unser Abteilungskommandeur, der war scharf auf das Ritterkreuz. Der ist viel weiter vorgestoßen, wie er eigentlich sollte, mit einer Kompanie. Die sind dann von Russen umzingelt worden. Und dann ist der Kommandeur und 12 Kameraden, die sind gefallen. Und weil ich Gärtner vom Beruf war, hatte ich immer die Aufgabe, die gefallenen Soldaten mit zu beerdigen. Da haben wir ein Loch ausgegraben, haben die Leichen da reingelegt und haben dann Decken drüber gelegt und dann haben wir das wieder zugeschaufelt. Und dann sind wir den hier wieder weitergefahren.
Russland, dem 13. Juli 1941. Liebe Eltern und liebe Lieselotte.
Lieselotte ist Germers jüngere Schwester.
Heute erhielt ich euren lieben Brief. Ich danke euch herzlich dafür. Mir geht es hier immer noch sehr gut.
Inzwischen ist die Wehrmacht durch Lettland nach Russland vorgedrungen.
Die Russen hier sind ein ganz dreckiges Volk. Sowas von Dreck habe ich mein ganzes Leben noch nicht gesehen. Die Holzhütten sehen schlimmer aus als die Schweineställe bei uns. Lesen und schreiben kann fast keiner von den Russen hier. Die sind so dumm, die wissen gar nicht, wofür sie kämpfen. Die Dörfer sind zum großen Teil auch abgebrannt hier. Liebe Mutti, wenn du diesen Brief erhältst, wirst du wohl deinen Geburtstag schon verlebt haben. Ich wünsche dir nochmals herzliche Glückwünsche.
In den Briefen Heinrich Germers wird deutlich, wie stark sein Denken in den Kriegsjahren von nationalsozialistischer Ideologie durchdrungen war. Die Sprache in den Briefen seines Vaters habe ihn manchmal erschreckt, sagt Reinhard Germer. Aber die müsse man aus der Zeit heraus verstehen.
Er war 12 Jahre, als Hitler an die Macht kam und musste dann in die Hitlerjugend und ist dann mit 19 eingezogen worden. Und die haben immer nur gehört, sie müssten ihr Vaterland verteidigen. Die haben ihn dahin geschickt, er sollte da kämpfen. Und er war froh, dass der ganze Kram vorbei war nachher.
Die Russen sind ein ganz hinterhältiges Volk. Sie verstecken sich in Wäldern, Kornfeldern und so weiter und schießen dann von der Seite oder von hinten in die Kolonne. Gestern wurden einige Russen gefangen genommen. Einer davon griff plötzlich in die Tasche und warf eine Handgranate, die zwei Kameraden unserer Aufklärungsabteilung das Leben kostete. Dass von den Gefangenen nach 5 Minuten keiner mehr lebte, war klar.
Germers Fotos zeigen immer wieder lange Kolonnen sowjetischer Soldaten, die ihre Gefangennahme überlebt hatten. Mehr als die Hälfte der Gefangenen kam in den deutschen Lagern ums Leben. Die meisten starben an Hunger.
Da hatten Partisanen, die hatten in einem Dorf 2 deutsche Posten erschossen. Der Kommandant, der hat ein Ultimatum gestellt. Also bis zu der Uhrzeit müssen die entweder sagen, wer das gewesen ist, oder sie müssen die Leute rausgeben. Und dann kam aber nichts. Ja, und dann haben sie da 12 Leute rausgesucht, Jung und Alte. Mittlere waren da ja gar nicht mehr. Wir mussten hinterhin. Und mussten uns als abschreckendes Beispiel das angucken. Und dann haben sie die erschossen und das habe ich selber gesehen.
Geiselmord ist bei der deutschen Wehrmacht alltägliche Praxis. Die Schützen sind oft keine SS-Leute, sondern Soldaten, wie Heinrich Germer auch. Kommandeur seiner Division ist Oberst Ernst von Leiser. Der wird 1947 im Nürnberger Geiselmordprozess angeklagt. Das Gericht wertet die Erschießungen von Geiseln, wie sie von der Wehrmacht verübt wurden, als Kriegsverbrechen und verurteilt von Leiser zu 10 Jahren Haft. Schon nach 3 Jahren kommt er durch einen Gnadenakt des US-amerikanischen Hohen Kommissars wieder frei.
Mir schlotterten die Knie, die Frauen, die jammerten und schrien herum. Dann war da eine Reihe Soldaten und dann hieß es, legt an, gebt Feuer nicht. Und dann knallte das und dann sackten die zusammen. Das habe ich gesehen. Habe ich sogar fotografiert. Die Fotos habe ich auch nach dem Krieg vernichtet, weil ich Angst hatte, wie diese ganze Geschichte da, was diese Verbrechen, die da alle passiert sind. Da habe ich die aus dem Fotoalbum wieder rausgerissen und habe die weggetan.
Ziel des schnellen deutschen Vormarschs im Sommer 1941 war die sowjetische Metropole und Millionenstadt Leningrad.
Die wollten Leningrad ja aushungern. Also wir haben das gewusst, dass Leningrad eingeschlossen und ausgehungert werden sollte. Das ist uns gesagt worden, das haben wir gehört, ja. Und dann waren wir dann ungefähr 10 Kilometer vor Leningrad und da war Schluss. Da mussten wir dann Schützengräben ausheben. Wir haben Bunker gebaut, die Erde rein und dann dicke Stämme oben drüber, Erde drauf. Aber es ging nicht weiter, wir blieben da.
Es ist der Wehrmacht nicht gelungen, Leningrad vollständig einzuschließen und alle Einwohner durch Hunger zu töten. Besonders im Winter konnte die Stadt über den zugefrorenen Ladoga-See notdürftig versorgt werden. Dennoch starben durch die deutsche Blockade, die im September 1941 begann und bis zum Januar 1944 dauerte, mehr als 1 Million Menschen. Fast alle an Hunger.
Wir hatten ja von diesen Verbrechen, da hatten wir ja keine Ahnung. Wir waren ja an der Front immer. Die Deutschen haben geschossen, die Russen haben geschossen. Und sie meinen, dass man da Gewissensbisse gehabt hat. Das kam ja erst bei der Kapitulation. Dass wir 5 Jahre in einer Armee gedient haben, deren Führung solche Verbrechen begangen hat. Da kamen Schuldgefühle auf, bei mir. Da habe ich ja auch Depressionen bekommen.
Ob er sich schuldig gefühlt hat, ich kann da nicht viel zu sagen. Er hat gedacht, er müsste sein Vaterland verteidigen, weil die nichts anderes gehört haben. Also mit den Kriegsverbrechen hatte er ja nichts zu tun. Das ist ja alles hinter der Front passiert. Das nehme ich ihm auch ab. Dass er das erst alles richtig erfahren hat durch die Filme in der Gefangenschaft. Wenn er jetzt noch leben würde, würde ich gerne mit ihm noch darüber sprechen.
Als der Vormarsch der Wehrmacht vor Leningrad zu Ende ist, sterben auch viele Wehrmachtssoldaten.
Ich war 2. Ladeschütze am Maschinengewehr. Ich musste immer die Dinger halten. Da habe ich die ganze Nacht mit dem Bauch im Wasser gelegen, da im Sumpf. Dann wurde immer in die Büsche reingeschossen, gesehen haben wir keinen. Mit Maschinengewehr immer so hin und her. Und dann schrien die Russen, die schrien dann immer, Hurra, Hurra, Germanski. Das höre ich noch immer. Die waren nicht weit weg. An einem Morgen waren sie verschwunden, die Russen.
Im Winter sinken die Temperaturen auf minus 27 Grad. Germer erleidet Erfrierungen an den Füßen und wird in ein Lazarett gebracht.
3 Monate habe ich da im Lazarett gelegen. Dann war da ein Beinamputierter, der musste eine Blutspende haben. Und dann hat er hier auf der Pritsche gelegen, ich habe hier auf der Pritsche gelegen. Dann haben sie das bei mir rausgepumpt und bei dem wieder reingepumpt. Direktübertragung. Aber der ist dann am nächsten Morgen doch gestorben. Und dafür habe ich dann 3 Wochen eine bessere Verpflegung gekriegt. Immer Rotwein jeden Tag und Schokolade und sowas, weil ich das Blut gespendet hatte. Für mich war diese Zeit im Lazarett eigentlich ein Glücksfall. Denn in dieser Zeit sind von unserer Kompanie 25% gefallen.
Als Heinrich Germer an die Front zurück muss, geht der Winter zu Ende.
Da sind wir in ein Dorf gekommen, da lagen überall tote Russen. Die waren mit Schnee bedeckt und festgefroren natürlich bei der großen Kälte. Und vor diesem Eisenbahndamm waren Stacheldrahtwache, die spanischen Reiter. Davor lagen dann viele, viele Russen. An diesem Bahndamm, wie das Tauwetter war, da kamen ja die ganzen Russen zum Vorschein, die Toten meine ich jetzt. Und das stank wie die Pest da. Das waren eine ganze Menge Russen, Tote, die da im Winter gefallen waren, nicht? Ich habe 3-mal in meinem Leben eine schwere Depression gehabt. Die letzte Depression, die ich hatte, das war vor 6 Wochen. Außenstehende können das sowieso nicht begreifen. Was willst du denn? Nimm dich mal zusammen. Und das ist gerade das Verkehrte, was man dann sagt. Meine Mutter, die sagte das sogar, ist doch alles in Ordnung. Und trotzdem hat man das. Man sagt ja auch, jede Depression ist heilbar heute. Aber wenn man sie hat, das ist fürchterlich. Sie wollen einfach nicht mehr leben. Suizidgedanken. Aber im letzten Moment klammert man sich doch noch, dass es dann zu einem Versuch nicht kommt bei mir. So weit geht das denn doch nicht. Aber schlimm.
Das fing so in meiner Kindheit an. Davor weiß ich ja nicht. Da war er zur Kur gewesen und so wegen Depressionen. Und dann kam das so in seinem ganzen Leben immer mal wieder. So Phasen mit Angstzuständen und sowas. Ich will jetzt da nicht zu sehr ins Persönliche gehen. Da war er auch ein paar Wochen im Krankenhaus. Ich schätze mal, das kommt auch alles noch vom Krieg her. Diese Nachwirkungen, das alles, was da in der Seele drinsteckt. Diese ganzen Todesängste und was man da so mitkriegt.
Im Herbst hieß es denn, wir haben so viel Verluste gehabt, wir werden abgelöst. Da kommt eine Einheit aus Norwegen, die löst uns ab. Was meinen Sie? Wir haben Freuden getanzt. Die waren alle froh, dass wir aus Russland wegkamen. Und die aus Norwegen, die kamen in unsere Stellung rein.
Als Germers Einheit in Norwegen ankommt, ist das Land schon seit mehr als 2 Jahren von der Wehrmacht besetzt. Nun wird der Krieg für Germer wieder so harmlos wie anfangs in Dänemark. Die Soldaten üben mit ihren Waffen, treiben Sport, unternehmen Bootsausflüge auf Fjorden und Seen. Im Winter lernt Germer Skifahren. Er dient als Ordonnanz, das heißt, er kocht und putzt für Offiziere.
In den letzten Tagen bin ich mit meinem Kompaniechef viel mit dem Wagen unterwegs gewesen, was bei dem schönen Wetter viel Spaß macht. Norwegen ist ja landschaftlich ganz herrlich. Hinter jedem Berg bietet sich dem Auge ein neues Schauspiel dieser gewaltig schönen Natur.
Während eines Heimaturlaubs lernt er eine junge Frau kennen, die wie er aus einer alteingesessenen Gärtnerfamilie stammt und die er nach dem Krieg heiraten wird.
Norwegen, 16. Juli 1943. Liebe Sonny, gestern bekam ich deinen lieben Brief. Ich danke dir recht herzlich dafür. Du kannst dir sicher denken, dass auch ich mich immer riesig freue, wenn ich Post bekomme. Ein lieber Gruß aus der Heimat ist für den Lanzer doch immer das Schönste. Besonders, wenn er von einem lieben, netten Mädel kommt.
Kurz vor Kriegsende wird Germer befördert. Jetzt ist er Unteroffizier. Im Mai 1945 wird seine Einheit benachrichtigt, Hitler sei in Berlin den Heldentod gestorben und Deutschland habe kapituliert. Die Offiziere lassen Dokumente verbrennen. Die Soldaten stehen im Kreis ums Feuer und heben den Arm zum Hitlergruß.
Wie der Krieg vorbei war, sind wir noch frei rumgelaufen in Norwegen nach der Kapitulation. Wir hatten noch unsere Waffen. Die sind uns erst 2 Monate nach der Kapitulation abgenommen worden. Da sind inzwischen dann englische Truppen rübergekommen nach Norwegen. Die errichteten dann auch Gefangenenlager mit Stacheldraht und da mussten wir dann rein.
Seine Kriegsgefangenschaft dauert nur wenige Monate. Im November 1945 kommt er zurück nach Bremen, das großenteils zerbombt ist. Er war 19 Jahre alt, als er in den Krieg zog. Jetzt ist er 24.
Bei uns zu Hause war ja alles kaputt. Das Wohnhaus war zur Hälfte weg. Mein Vater war ja gestorben. Und die Gärtnerei, das war alles kurz und klein. Da war nichts mehr da. Ja, die Gärtnerei haben wir ja wieder aufgebaut, einigermaßen. Im Laufe von 2-3 Jahren haben wir das denn so allmählich wieder hingekriegt. Und dann habe ich natürlich wieder Pflanzen rangezogen. Und wir hatten ja einen Blumenladen am Steintor.
In diesem Laden verkauft Heinrich Germer Blumen, bis er in den Ruhestand geht.
Mein Vater, der war sehr interessiert in vielen Dingen, hatte viele Hobbys, war intelligent, naturliebhabend. Aber ich habe ihn nie so richtig ausgelassen, fröhlich und heiter erlebt. Ne? Ich vermute, das sind psychische Folgen, ne? Diese Ernstigkeit. Er hat immer viel gearbeitet, hat sich immer leicht Sorgen gemacht, auch ums Geschäft. Und ich glaube auch, dass sein ganzes Leben auch sehr davon beeinflusst war, was er da im Krieg erlebt hat. Das hat einfach Folgen. Diese Sachen, die können sich auch vererben. Und zwar nicht materiell, sondern durch die Psyche, durch das Verhalten und so weiter. Ich denke schon, dass ich da auch so eine gewisse Bedrückung oder Ernsthaftigkeit von geerbt habe. Ich sehe, dass auch in meiner Generation viele Menschen sind, die ein bisschen bedrückt sind. Mehr als in der jüngeren Generation.
Im Alter von 42 Jahren zieht Reinhard Germer in sein Elternhaus zurück.
Das kommt eben, weil meine Mutter schon vor 20 Jahren gestorben ist, weil ich nicht verheiratet bin. Und ich hätte das früher auch nicht gedacht, dass wir noch mal 20 Jahre zusammenleben. Ne?
Ich habe mir mit 83 Jahren einen Computer gekauft. Da bin ich angefangen. Dann bin ich zur Volkshochschule gegangen, habe einen Kursus mitgemacht über die Grundbegriffe. Und dann habe ich mich da so reingearbeitet, immer mehr.
Gemeinsam machen sich Vater und Sohn mit dem Computer vertraut.
Das kam alles erst in Schwung, wo er seine ganzen Soldatenbilder eingescannt hat. Und dann hat er gesagt, ich habe hier so viele Bilder gemacht damals und ich würde das gern für die Nachwelt erhalten und hat dieses Buch geschrieben. Und dann hat er öfter darüber gesprochen.
Nicht nur mit seinem Sohn. Er hält Vorträge zum Beispiel beim Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, bei Seniorentreffen und vor Schulklassen.
Ich habe mich natürlich um vieles gekümmert, organisiert und so, aber ich musste ihn jetzt nicht direkt pflegen. Ich kann nur nicht sagen, dass mein Vater mein allerbester Freund war, aber wir hatten ein echt gutes Verhältnis.
Sein Vater gibt 2 Bücher mit den Kriegsfotos und seinen Erinnerungen heraus. Eines trägt den Titel »Bilder einer verführten Jugend«.
Mein Vater hat es ja nun selbst erlebt. Ne? Die Leute sind aufgehetzt worden, verdummt worden, belogen worden und haben geglaubt, sie müssen ihr Vaterland verteidigen und sind in den Tod geschickt worden. Ne? Ich habe heute noch wieder gedacht, da wird so mit Kriegen darum gespielt, aus irgendwelchen wirtschaftlichen Gründen oder was weiß ich warum. Und dann entsteht millionenfaches furchtbares Leid. Man müsste alles tun, um einen Krieg zu verhindern. Ja.